SWR Kultur. Gast vor acht.
Und das ist heute der Geräuschemacher Martin Langenbach. Diesen Beruf üben in ganz Deutschland heute nur noch gut 20 Menschen aus. Und sie tun das möglichst unbemerkt. Denn es geht ja um eine perfekte Illusion, ohne die Kinofilme nicht das wären, was sie sind. Martin Langenbach macht aber kein Donnerwetter und keine Explosionen, sondern personenbezogene Geräusche. Klingt geheimnisvoll, erklärt er uns gleich. Willkommen bei SWR Kultur, Herr Langenbach.
Schönen guten Abend.
Was sind personenbezogene Geräusche und welche haben Sie vielleicht heute schon gemacht?
Ich kann sagen, dass eigentlich alle Geräuschemacher personenbezogene Geräusche machen. Also das ist gar nicht jetzt unbedingt eine Spezialität meinerseits. Es ist das, was der Schauspieler auf der Leinwand an Aktionen macht. Also in allererster Linie. Schritte gehen, Straße auf und ab, durch den Wald rennen, Schlägereien durchaus auch, aber auch beim Essen, Geschirr, Töne. Also es geht um die Darstellung der Handlung im Bild als Ton. Jetzt aber nicht eben Maschinen oder Explosionen. Das machen Sounddesigner.
Und warum werden diese ganzen Geräusche nicht schon beim Dreh aufgenommen? Also ich habe gesehen in einem Video von Ihnen, da kratzt sich ein Schauspieler am Kopf und selbst das machen Sie noch mit. Warum braucht man Sie da noch dazu?
Beim Dreh ist die Hauptaufgabe, die Schauspieleraktivitäten, also die in diesem Falle die Sprache, auf der Tonebene die Sprache und natürlich im Bild von der Kameraseite her das Schauspiel aufzunehmen. Und alle Geräusche, die irgendwie nebenbei entstehen, ob gewollt oder ungewollt oder aus Versehen oder im Umfeld des Ganzen, sind eben nicht gewünscht. Es geht wirklich um eine saubere Sprache. Und da tut man dann alles dafür, dass man möglichst nicht die Schritte hört und irgendwie solche Geschichten. Ich habe irgendwann mal so einen Film gemacht, da hat ein Schauspieler mit während des Dialogs mit einer Metallschaufel beim Drink mixen und einem Eiswürfelbecher mal Eiswürfel in die Gläser reingeschaufelt. Da war einfach jedes zweite Wort einfach kaputt. Das musste man einfach nachsynchronisieren. Das kommt immer vor, das kommt auch jetzt immer noch vor. Also die Töne gibt es sehr wohl, die am Set entstehen, aber sie sind eben oft nicht, auch dramaturgisch vielleicht nicht ganz richtig, dass man sagt, man möchte jetzt eigentlich ganz gerne noch einen anderen Aspekt da in die Sache reinbringen. Oder man hat eine Szene, die in verschiedenen Einstellungen gedreht wird und dann klingt der Ton aus der einen Perspektive anders als aus der anderen Perspektive. Und da gibt es eine Inkonsistenz, dann hört man die Schritte auf der einen Seite gar nicht und auf der anderen Seite sehr deutlich. Und das ist einfach alles ein bisschen besser, wenn man es nachher macht.
Und da fiel jetzt gerade das Stichwort Dramaturgie. Also es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur darum, dass das alles natürlich wirkt und konsistent, sondern das hat auch einen Effekt. Also man kann auch emotional sozusagen was in Bewegung setzen, indem man ein Geräusch betont oder zurücknimmt.
Richtig, genau. Also man kann, also ich bin immer auch ein Freund des Weglassens. Damit kann man auch eine Menge erzählen. Ich habe eigentlich ein ganz, ganz hübsches kleines Mini-Beispielchen. Da schiebt jemand einen Kinderwagen über die Straße und in dem Kinderwagen liegt entweder ein Baby, was quäkt, oder aber da drin rappelt ein Bierkasten. Mhm. Das sind zwei völlig unterschiedliche Situationen, aber es ist einfach genau das gleiche Bild über den Ton erzählt. Oder jetzt ein anderes Beispiel, was ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe, das war irgendwie eine Frau, Mutter eines Kindes, das wahrscheinlich mittlerweile schon einigermaßen größer geworden ist, weil sie 9 Jahre im Gefängnis war, kommt eben nach diesen 9 Jahren wieder nach Hause und geht durch ein Treppenhaus, ein großes Treppenhaus, gefilmt von oben und sie kommt ganz unten rein, entfernt von der Kamera. Man hört das Klavierspiel aus der Wohnung und sie geht langsam zögerlich hoch, bleibt stehen, geht wieder 3 Schritte runter, überlegt sich, bleibt doch wieder stehen, geht wieder hoch und überlegt sich, weiß nicht so genau, was soll sie machen, geht sie hoch, geht sie runter. Und wir haben die Schritte dafür gemacht, also diese Treppe hoch, Treppe runter, Treppe hoch, Treppe runter, in einem Raum, den ich habe glücklicherweise, der eben auch schon einigermaßen groß ist. Das ist von schönem Vorteil auch beim Machen. Und habe mir das da angehört und es war ja soweit ganz schön, aber irgendwie hat es noch ein bisschen, naja, es war halt noch so ein bisschen normal, irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann habe ich gedacht, ja, sie kommt jetzt da also nach 9 Jahren aus dem Gefängnis und hat einen Rucksack mit ihren wenigen Habseligkeiten auf dem Rücken und da ist eine Schnalle dran und die klingelt so ein bisschen. Wenn sie stehen bleibt und dann sich umdreht, wieder runter, dann wieder vielleicht ein bisschen mehr und irgendwann gibt sie sich einen Ruck und geht hoch und dann klingelt es noch ein bisschen deutlicher. Und dieses Klingeln ist zum Beispiel so ein Ton, wo ich sagen würde, der kann schon auch was erzählen an Einsamkeit oder Verlassenheitsgefühl oder eben dieser Angst vielleicht auch da, jetzt in diese Wohnung zu gehen, wo die Tochter nach 9 Jahren immer noch das gleiche Klavierstück spielt, aber das ist ein anderes Problem.
Schönes Beispiel. Und hat es denn auch was Schauspielerisches? Also versetzen Sie sich da in eine Rolle oder geht es eigentlich einfach um eine Präzision?
Es ist, glaube ich, beides. Also natürlich geht es auch um eine Präzision jetzt beim Schrittemachen, was so die Hauptaufgabe ist, so das Wichtigste überhaupt. Also mein Meister sagte damals, gute Geräuschemacher erkennt man an den Schritten. Also dass man eben schon guckt, wie tritt der auf, was ist der Untergrund, was ist der Schuh, das ist mal so das Grundsätzliche. Aber dann auch, läuft er irgendwie straight, gerade, Füße schön hochgehoben oder ist er müde und schlurft ein bisschen mehr, bleibt ab und zu mal hier und da hängen. Das kennt man ja, dass man, wenn man jetzt auch Absätze hat, hin und wieder bleibt man eben doch mit hohen Absätzen mal irgendwo hängen. Und dann macht es also klapp, klapp, kaduck, das ist also so ein kleiner Anhaker und dann kommt man wieder auf. Oder auch wenn man steht und auch einfach nur so unruhig mit den Füßen hin und her schaffelt. Das sind schon, da geht es dann schon in den Bereich der Frage, was ist jetzt die Stimmung in dieser Person? Also was ist jetzt die Gefühlslage?
Welches Geräusch machen Sie besonders gern?
Also ich kann Ihnen sagen, in meinem privaten Leben höre ich sehr gerne den Wind in den Bäumen rauschen. Und machen tue ich aber auch ganz gerne vorbeifahrende Autos. Das ist zwar jetzt das Gegenteil von dem, was ich anfangs behauptet habe, dass ich keine Autos mache. Aber wenn ein Auto Reifen auf dem Asphalt vorbeifährt, das ist eben doch so ein kleines schmörgeliges Drehgeräusch. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Da kann man auch ganz schön dynamische Bewegungen in einen Film reinbringen, in so einem vorbeifahrenden Auto, plötzlich ist das Auto durchs Bild gerauscht.
Aber Sie setzen sich dafür nicht ins Auto?
Nein, nein, das mache ich im Studio, das ist alles im Studio.
Nämlich? Wie?
Mit meinem grauen Sitzkissen. Es ist ein alter dreibeiniger Hocker, wo nur noch das Sitzkissen oben übrig geblieben ist, mit Kunstlederbezug. Und das ist sozusagen der Reifen und der Fußboden ist dann der Asphalt und so ein bisschen körniges Gekriesel dazwischen und dann kann man das ganz hervorragend machen.
Das heißt, es ist oft ganz was anderes, was Sie verwenden?
Ja, aus der Not heraus natürlich. Manchmal Kutsche ist nicht in der Form vorhanden, aber es ist eben auch aufgrund dieser Kleinteiligkeit. Also weil ich, wenn ich eine Kutsche mache, dann eben die Deichsel von irgendwelchen Ketten trenne, von dem Untergrund, über den sie rüberrollt und der Lederaufhängung der Kutsche und noch irgendwie einer Lampe, die ein bisschen mitklingelt und die Pferde natürlich vorne weg. Also es ist aufgrund dieser Tatsache schon ganz oft was anderes. Aber eigentlich ist es, ich würde mal sagen, im deutschen und europäischen Film doch zu 80% das, was man sieht, was wir dann auch verwenden. Also Glas anstoßen, Bierflasche öffnen, Wein entkorken, das kann man auch faken. Da muss man nicht jedes Mal einen Wein aufmachen, aber das schadet ja auch nicht.
Ich sagte vorhin schon, es gibt in dieser digitalen Ära nicht mehr so sehr viele Geräuschemacher, wie Sie in die Zukunft Ihres Handwerks schauen. Darüber sprechen wir gleich mit Martin Langenbach, unserem Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend.
Take a breath, take a look, think of all the lies it took to set you free again. Rest a while, if you can. In this shadow hides a man who'll never walk again. Not that it matters or that you will ever know.
Martin Langenbach ist unser Gast vor 8 heute in SWR Kultur am Abend. Er ist seit vielen Jahren Geräuschemacher für Filme. Wie wird man denn Geräuschemacher, Herr Langenbach? Als Kindheitstraum ist das ja selten wahrscheinlich.
Das ist wohl richtig. Also mein Kindheitstraum war es nicht. Ich hatte die Idee, mit Fotografie etwas zu machen, relativ schnell irgendwie festgestellt, dass es nicht so ganz 100%. Also ich werde nicht das machen können, weil ich es nicht kann, was ich gerne machen würde. Und dann hatte mir eine Freundin einen Zeitungsartikel zur Filmhochschule in Babelsberg, also Konrad-Wolf-Hochschule in Babelsberg, in die Hand gedrückt. Dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist doch mein Ding, irgendwie mit bewegtem Bild etwas machen. Musikalisch bin ich irgendwie erzogen worden auch. Und habe mich da beworben. Dafür brauchte ich im Vorfeld ein 2-jähriges Praktikum im Tonstudio. Das habe ich vorab gemacht. Habe dann während des Praktikums bin ich mit dem Geräuschemachen in die Quere gekommen. Habe dann innerhalb des Praktikums auch wieder ein Tonteam aus München kennengelernt, wo wiederum ein Geräuschemacher dazu gehörte, der zwar da nicht dabei war, aber der jemanden suchte als Assistenten. Und dann habe ich mich bei dem beworben als Assistenz fürs Geräuschemachen und war bei ihm in der Lehre und habe mein Studium nie angetreten. Also man hat es mit einer Assistenz beim Geräuschemacher gemacht. Und ich kann mich erinnern, zu dem Zeitpunkt war das noch so, dass eben die Filmproduktionen Produktion von Anfang bis Ende durchgezogen haben. Mittlerweile ist die Postproduktion ausgelagert. Und der Assistent war ein Posten. Der war also ein zu bezahlender Posten von der Filmproduktion. Das heißt, mein Meister hat mich ausgebildet und hat das Geld dafür pro Arbeitstag von der Filmproduktion bekommen, als Assistentengehalt. Und das hat sich geändert. Das ist jedenfalls nicht mehr so.
Das heißt, der Nachwuchs hat es heute schwerer. Also gibt es denn noch aufstrebende Geräuschemacherinnen und Geräuschemacher und können die eben überhaupt noch wohl lernen?
Also es gibt sehr wohl Hochinteressierte. Es gibt immer wieder Anfragen für Praktika. In meinem Falle sind das meistens so Schülerpraktika. Aber also da ist jedenfalls ein Interesse, das merkt man deutlich. Das Problem ist nur vielmehr, dass eben die Geräuschemacher nicht mehr von der Produktion ein Etat für ihren Assistenten bekommen. Das heißt, sie müssten dann eigentlich von dem Geld, was sie selber für sich verdienen, was abknapsen, um dem Assistenten ein Gehalt zu zahlen, was natürlich jetzt auch nicht jeder freiwillig gerne macht im Sinne von, ich bilde jetzt jemanden aus. Das heißt, ich bin schon alt, es braucht unbedingt Nachwuchs. Aber die Kohle, die ich jetzt sozusagen verdiene, die muss ich dann erstmal abgeben oder zum Teil abgeben an jemand anderem, der mir dann wiederum die Jobs wegnimmt. Das heißt, da gibt es schon eher so eine Angst innerhalb der Geräuschemacherei. Der Effekt, der dadurch entsteht, ist eben, dass die Jungen im Grunde genommen hier mal 2 Wochen und da mal 2 Wochen zugucken und dann irgendwie zusehen müssen, dass sie selber klarkommen. Das ist eine schwierige Situation.
Mit der Vereinigung foleyartist.eu, so heißt die Website, wollen Sie den Beruf wieder besser sichtbar machen. Da kann man auch lesen, was Sie gerade beschrieben haben, Sparzwänge der Filmproduktionen, Preiskämpfe unter den Filmtonanbietern und daraus resultierend mangelnde Kapazitäten, neue Künstler auszubilden, gefährden das Bestehen des Berufs. Aber so wie Sie es beschreiben, braucht man ja die Geräuschemacher. Was passiert denn, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt?
Also ich kann ganz kurz zur Entstehung dieser Vereinigung sagen, ich habe vor langer Zeit irgendwie tatsächlich mal so einen offenen Brief im weitesten Sinne formuliert, der dann eben nie veröffentlicht wurde, nur unter Kollegen. Ich habe also quasi einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt und gesagt, der Beruf wird aussterben, nicht weil man ihn nicht mehr braucht, sondern weil es keinen Nachwuchs gibt. Also der Bedarf ist da und die Notwendigkeit ist da. Also da braucht es eben eine Menge Erfahrung. Das geht nicht einfach nur so, ich nehme jetzt einen Schuh und packe den mir und mache den mir an die Füße und dann geht's los. Oder ich nehme irgendwie ein Glas und stelle es auf den Tisch. Das ist zwar vom Grundsatz nicht schwer, so ein Glas abzustellen, aber jetzt ein Glas zu einem Bild mit allem, was dazugehört, irgendwie anstoßen und wieder einschenken und so diese ganze Aktion, das ist eben eine Sache, die man übt und die man lange übt. Und wenn der Geräuschemacher nicht mehr da ist, wenn man jetzt sagen würde, das macht ja sowieso irgendwann der Computer oder die künstliche Intelligenz oder Ähnliches, dann habe ich natürlich naturgemäß Zweifel als Geräuschemacher und muss sagen, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Also dass sozusagen die Qualitätsansprüche in den Keller gehen.
Können Sie denn im Privaten dann noch durch die Welt gehen, ohne ständig auf Geräusche zu achten eigentlich?
Ja, das kann ich schon. Wobei ich glaube, dass es schon auch eine Grundvoraussetzung ist für jemanden, der Geräusche macht oder der überhaupt mit Ton arbeitet, bewusst Ton wahrzunehmen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der bei einem Presslufthammer sich die Ohren zuhält und sagt, was für ein scheußliches Geräusch, sondern ich sage, das ist jetzt halt einfach Stadtton, das gehört dazu. Und der Presslufthammer alleine in Kombination, also ist vielleicht langweilig, aber in Kombination mit irgendwas anderem, mit einem Rasenmäher oder dem Motorrad, was vorbei saust, oder vielleicht dem Sportplatz im Hintergrund mit den Fußballspielenden 22 Figuren, die da schreiend und rufend hin und her rennen, macht das Ganze zu einem interessanten Erlebnis. Ich glaube, das ist mehr so dieses gesamte Bewusste. Nicht das einzelne Geräusch, sondern das Zusammenwirken von allen macht es interessant. Und das ist, glaube ich, dann auch das, was ich für meine Filmgeräusche nutze, dass ich sage, wir sind hier in einer Umgebung, die ist so laut, dass ich eben nicht jetzt ins Detail gehen muss. Aber in dem Moment, wo jetzt die nächste Szene beginnt und plötzlich sitzt der Protagonist alleine auf der Parkbank und es ist ganz still um ihn herum, dann kann ich wieder sehr viel detaillierter arbeiten. Und um diese Brüche geht es dann eigentlich, dass man sagt, wie interpretiere ich dann wiederum das Umfeld der Protagonisten? Und das ist natürlich logischerweise etwas, was jeder weiß, im Grunde genommen, aber sich die bewusst macht. Wahrscheinlich nicht oft bewusst macht. So gesehen kann ich schon durch die Welt ziehen, ohne jetzt auf jeden einzelnen Ton zu achten. Aber es gibt eben den Moment, wo ich sage, das war jetzt ein sehr schöner Ton, den ich gehört habe.
Martin Langenbach, danke für den Einblick in die Welt des Geräuschemachens. Das war sehr erhellend. Danke, dass Sie dabei waren.
Ja, danke ebenso. Ich wünsche einen schönen Abend.